Ha, legen wir los. Betriebssysteme, wie immer donnerstags. Schön, dass Sie da sind. Schön, dass noch ein paar gerade noch so rechtzeitig noch reingekommen sind, sonst wären wir zu wenig gewesen. Ah, gerade so rechtzeitig ist relativ. Ne? Wo sind wir eigentlich gerade? Also Sie sollten sich nicht daran gewöhnen. Stimmt das? Wir haben jetzt die viertletzte Woche und dann sind es jetzt noch 3 Wochen. Also so rechne ich. Ich weiß auch nicht, warum ich rechne, aber ab nächster Woche sind es noch 6 Mal noch oder so. Stimmt das? Oder zähle ich Blödsinn? Sie zählen gar nicht mit. Ne? Irgendwann heißt es hier Klausur und dann sind Sie bereit. Ich gehe hier mal nochmal kurz nach vorne. Wo sind wir denn? Wir reden jetzt schon ziemlich lange über Dateisysteme. Ne? Also ist irgendwie halt scheinbar was Wichtiges. Die machen wir heute sowas von fertig. Und was heißt heute? Ja, heute schaffen wir. Sonst morgen. Nee, ich glaube, wir schaffen das heute. Dann Multimedia. Da habe ich ja immer den Eindruck, dass ich irgendwie nicht der Richtige bin, um Ihnen das zu verzapfen. Aber Sie haben so dieses Vertiefungsgedöns und so, das machen Sie im Bachelor eigentlich erst im nächsten Semester, oder? Sie sind jetzt was? Drittes? Ja, ne? Aber trotzdem, also warum würde ich Ihnen jetzt da viel über interaktive Systeme und Visualisierung erzählen, wenn wir da viel bessere Leute haben, die das machen können? Aber so ein bisschen, was weiß ich, als Vorgeschmack und damit Sie dann den Vergleich haben, wie viel besser meine Kollegen da sind, können wir da mal ein bisschen drüber sprechen. Und dann wird es, wenn es nach mir geht, nicht weniger spannend. Sie sehen, dieser letzte Block ist dann noch hier ausgegraut. Also die letzten 6 oder 5 Termine, mal schauen, wie viel Zeit wir dafür brauchen, geht dann um Security, Sicherheit. IT-Security ist ein wichtiges Thema. Wer da ein bisschen was kann zurzeit und vielleicht auch schon ein paar Jahre Berufserfahrung auf dem Buckel hat, kann da richtig viel Geld verdienen, vor allem so in dieser Region, wenn ich mal so nach Süden schaue, das ist irgendwo da hinten. Da kann man ganz gut Geld verdienen gerade. Ist für Sie leider zu spät, Sie müssen sich jetzt um irgendwas Neues kümmern. So Robotik soll ja groß werden, hab ich gehört. Was soll ich auch sagen? Es sind Evaluationswochen an der Uni Konstanz. Ich dachte, ich gebe Ihnen ein bisschen Zeit hier, dann können Sie das abstreifen. Wann möchten Sie das machen? Sollen wir es jetzt machen oder zur Halbzeit? Zur Erholung? Halbzeit? Okay. Könnte heftig werden. Ne? Also da müssen Sie mich aber dran erinnern. Ich komme ja schon an meine Grenzen hier auszurechnen. Also ich glaube um 4 ist dann Halbzeit und dann versuche ich dran zu denken, dass wir das da machen. Teilnahme ist freiwillig. Also wenn dann da alle ihr Handy rausziehen oder was auch immer dann, und sie möchten gar nicht, dann tun sie halt so, als wären sie beschäftigt an ihrem Handy, aber die meisten von Ihnen können das eh ganz gut authentisch. Da müssen wir jetzt ja praktisch anfangen. Okay, schauen wir mal, was ich da vorbereitet habe. Also letztes Mal waren wir hier. Ich habe immer so den Eindruck, sobald ich anfange, irgendwas zu wiederholen, schalte schon wieder die Hälfte ab, aber ich probiere es trotzdem mal, weil ich glaube eigentlich, dass das gut ist. Wir das ja öfters hier so machen, dann so ein paar Varianten uns angeschaut, die sind dann nicht immer alle schlecht, aber die bauen meistens so komplexitätsmäßig ein bisschen aufeinander auf. Da ging es darum, wir kommen daher, dass wir gesagt haben, Blöcke schreiben, Blöcke lesen wäre irgendwie ganz gut, nur so kleine Stücke, Speicher oder Daten auf unserer Festplatte oder halt doch SSD, was es halt so ist. Könnte auch eine CD-ROM sein oder so, wenn Sie das noch wissen, dass es das gibt. Da haben wir hier diese 4 Ansätze gefahren. Da haben wir gesagt, das ist so das Naive, wir setzen die gesamte Datei einfach in einem Strang alles hintereinander. Das ist sicherlich schnell oder kann schnell sein, weil die meisten Systeme, die Hardware so arbeitet, dass wenn der einfach alles so hintereinander weglesen kann, dann geht das schnell. Aber was ist, wenn das eben Schreib-Lesezugriff ist und wir möchten auch mal was löschen, dann stehen da wieder mal so Löcher, Fragmentierung, aber jetzt halt auf Dateiskala. Das heißt, dann ist doof, dann muss man wieder eine Datei finden, die da genau reinpasst und dann würden wir Speicher verschenken. Dafür lesen wir aber vielleicht schnell, ist also so ein Trade-off, kann auch mal gut sein, also vielleicht sind sie bereit, dann wird halt nur, was weiß ich, 70% ihrer Festplatte genutzt. Dafür ist es schnell, kann es Anwendungsfälle geben, aber wird hier als nicht so günstig angesehen, haben wir gesagt, ist vielleicht für nur Lesemedien, also die optischen Medien, ein gangbarer Weg. Dann sind hier inzwischen diese Blöcke alle ein bisschen eins höher gerutscht als das, was ich letztes Mal gezeigt hatte. Das sind hier die zwei Varianten mit, wir machen das so ein bisschen wirrer, nicht alles hintereinander. Entweder so listenartig, das heißt, es gibt die Blöcke, da stehen die Daten drin, aber zusätzlich ist noch so ein kleines Stückchen freigehalten, da steht dann der Zeiger bzw. der Index für den nächsten Block drin, die müssen nicht mehr hintereinander liegen. Haben wir gesagt, ist doof, diese Blöcke sind wahrscheinlich Zweierpotenzen, dann fehlt da schon mal ein Stück, das ist ein bisschen ungünstig. Irgendwie steht, File A steht hier, also das sollte vielleicht eher hier stehen, also Einstieg wäre immer hier und dann laufen sie durch die Liste durch. Haben auch als Nachteil besprochen, Random Access is inefficient, also der wahlfreie Zugriff in der Datei ist kompliziert, weil wir dann halt immer diese Kette durchlaufen müssen, bis wir mal die Stelle gefunden haben, die wir brauchen. Oder File Allocation Table, das ist dann das, was wir da rechts haben. Das heißt, wir haben eher so eine Array-Struktur, eine Tabelle und die könnten wir dann eben sogar noch in unseren Arbeitsspeicher reinschieben und hätten dann immer noch diesen quasi wirren Ansatz mit alle Blöcke sind irgendwie wild verteilt. Wir müssen immer noch das linear durchgehen, wenn wir irgendwas suchen oder einen Zugriff haben wollen. Aber wir hätten es vielleicht eben im Arbeitsspeicher, dann geht es sehr schnell im Vergleich zu, wir lesen auf der Platte herum. Und das ist eben tatsächlich dann das FAT, dieses ursprüngliche MS-DOS-Dateisystem. Da sehen wir jetzt dann auch noch mal ein paar Varianten werden erwähnt und jetzt hier am Ende dieser Vorlesung gucken wir dann auch nochmal die neueste Variante dazu an. Dann hat man noch die Index-Nodes oder iNodes besprochen. Das ist dann schon ein bisschen komplizierter, gleichzeitig auch wichtig, das ist tatsächlich das, was wahrscheinlich auf Ihrem System in irgendeiner Variante auch läuft. Das war die vierte Variante, ne, aber ist tatsächlich eben die wichtigste, weil aktuellste. Wir haben also solche Index-Table-Einträge, diese iNodes, die liegen eben nochmal extra. Also es gibt irgendwo ein Verzeichnis, ich male das nachher nochmal an. Sie haben irgendwo eine Verzeichnisstruktur, die liegt natürlich irgendwo auf der Platte. In der Verzeichnisstruktur wird dann auf Dateien verwiesen beim iNode so, dass einfach auf den ersten iNode zu dieser Datei verwiesen wird, also verzeigert in dem Sinne, dass eben da erstmal nur ein Block steht, wo der iNode steht und im iNode stehen dann die Blöcke, wo dann eigentlich die Inhalte stehen, neben den File-Attributes, also die Datei-Attribute stehen dort auch. Diese iNodes haben eine definierte Größe, die reicht vielleicht manchmal reicht sie nicht und dafür gibt es dann eben auch die Idee, dann wäre eben hier der letzte Verweis, wäre dann auf den nächsten Adressblock, also ein weiterer iNode, in dem es dann weitergeht, in dem dann die weiteren Blöcke aufgelistet sind, die alle zu dieser Datei gehören. Wenn hier steht Memory Requirements Scale with File Size, Memory ist hier der Arbeitsspeicher. Wieso funktioniert das jetzt hier besser, dass das skaliert? File Size oder man könnte auch von Dateisystemgröße sprechen im Vergleich zum FAT. Ja. Sehr gut. Steht das da auch notiert auf Ihrem? Letztes Mal war das der Trick. Ja, sehr gut, schön. Ja, also wir haben das besprochen. Sie haben halt nur eine endliche Anzahl geöffneter Dateien, das ist auch begrenzt. Zu jeder geöffneten Datei laden Sie mindestens den ersten iNode rein, die anderen laden Sie erstmal gar nicht rein und bei dem FAT vorher war das eben so, dass Sie diese gesamte Tabelle immer reinladen, egal was ist. Gut, dann hatte ich letztes Mal so ein bisschen versucht zu liefern, wie funktioniert das jetzt nochmal genau mit diesen bisschen doofen beliebig langen Dateinamen. Wo speichere ich die hin? Wieso ist das ein Problem? Das ist, glaube ich, ja, also ich würde noch ein bisschen das aufräumen, was ich da letztes Mal erzählt habe. Das war vielleicht noch nicht so ganz super verständlich. Machen wir gleich. Aber bevor wir zu neuem Stoff kommen, dachte ich, reden wir mal noch ein bisschen. Und zwar, um mal vorzubereiten, was wir nachher noch machen, dachte ich, ich werfe mal die Frage in den Raum, wird eigentlich mehr geschrieben oder mehr gelesen? Hä? Wird mehr geschrieben oder mehr gelesen? Das klingt wie eine Frage von einem Dreijährigen, ist aber, glaube ich, eher ein Fünfjähriger. Das sind die spannenden Fragen, also die wirklich spannenden Fragen im Leben, die werden von Dreijährigen gestellt, nicht von Philosophen oder theoretischen Physikern. Keine Idee, also ist eine bewusst offen gestellte Frage. Eigentlich geht es um Dateisystem, also wird in unserem Dateisystem mehr gelesen oder geschrieben, aber Sie können auch sagen, ob heutzutage im Allgemeinen mehr gelesen oder mehr geschrieben wird. Früher war das ja recht aufwendig, ne? Ja, da hinten haben wir eine Meinung oder einen Einwurf. Okay, also die Aussage war, es wird mehr gelesen als geschrieben. Was war der Kontext? Reden wir über Dateisysteme oder über den deutschen Buchpreis? Erstmal zum großen Ganzen. Also früher war das schwierig. Nee, also gut, schreiben konnten eine Zeit lang auch gar nicht so viele, ne? Aber die konnten dann auch nicht lesen. Aber ich glaube, früher wurde weniger veröffentlicht als heute. Da sind wir uns, glaube ich, einig, oder? Und jetzt inzwischen, wenn man dann sowas wie ChatGPT sieht und so, jetzt wird auch sehr viel geschrieben, was dann auch gar nicht so gelesen wird. Also ich frage mich, ob wir da jetzt gerade so beim Break-Even sind, ne? So dass jetzt die nächsten Jahre wird wahrscheinlich mehr geschrieben als gelesen. Und das lesen dann vielleicht sowieso nur noch Maschinen oder so. Okay, aber das nur also mit nach Hause nehmen als Philosophiefrage. Auf dem Dateisystem. Wir könnten ja cachen. Haben wir da mal drüber gesprochen? Ein bisschen Caching. Wann hilft Caching? Also wir hatten, ich habe öfters mal die Speicherhierarchie der Prozessoren erwähnt. Da gibt es dann auch Caches. Aber jetzt wäre Caching in Bezug auf unsere Platte zum Beispiel. Also was kann ich mit Caching da verbessern oder unterstützen? Genau, also die Aussage ist, beim Lesen hilft das Caching. Das Argument klang jetzt noch so ein bisschen, ne, so wie man das in Bezug auf den Arbeitsspeicher argumentieren will. Aber vielleicht kann man das eben auch genauso auf Dateien übertragen. Also jetzt eine Datei, die ich öfters mal versuche zu lesen oder vielleicht gibt es auch eine sehr große Datei, die ich dann vielleicht, auch wenn die verteilt liegen, die Blöcke, dann trotzdem mal als Ganzes schon mal reinlese und irgendwo in Arbeitsspeicher reinlege, ne? Das wären so die Konzepte. Was heißt es dann für das Schreiben? Habe ich da keine Chance auf Caching? Oder, also, weiß nicht, ob wir alle dabei haben. Also nochmal kurz zum Caching. Heißt einfach, ich lade es in den Arbeitsspeicher. Muss ich so ein bisschen vielleicht vorhersagen, was ich mal noch brauchen werde. Also ich möchte möglichst viel auf einmal lesen, dann ist die Platte schnell. Muss also nochmal ein bisschen Arbeitsspeicher dafür reservieren. Und dann kann ich eben da so einen Platten-Cache mir bauen und da lade ich einfach mal ordentlich was rein. Wer weiß, vielleicht brauche ich das ja nachher dann nochmal. Und das klappt tatsächlich ziemlich gut. Jetzt ist die Frage, kann ich das Gleiche fürs Schreiben machen? Also logischerweise, ne, der andere Weg, damit es keine Einbahnstraße ist. Also klingt so ein bisschen nach Fake, weiß nicht, also Sie öffnen eine Datei zum Schreiben in Ihrem C-Code und dann kommt da irgendwie, wahrscheinlich normalerweise kommt irgendwie eine Schleife, eine Vorschleife, wo Sie dann so ein fprintf machen und dann hauen Sie da irgendwas in der Datei rein, was Sie dann später wieder brauchen, irgendwie um ein Diagramm zu plotten oder so. Und dann würde man ja denken, ja, der schreibt das jetzt in die Datei rein, aber theoretisch könnte der auch sagen, oh ja, lege ich mal irgendwo so im Speicher, im Arbeitsspeicher ab und guck mal, vielleicht will ich ja nachher nochmal was schreiben und dann bemühe ich die Festplatte. Ging doch eigentlich, oder? Ist das gut oder doof? Ja, ist ein sehr richtiger Hinweis, also Speicherkohärenz wäre das Stichwort, was beim Cache immer greift. Also ich müsste aufpassen, ne, wenn ich jetzt das noch gecached habe, was ich da speichern wollte, jemand anderes liest es dann gerade, wo liest er dann, liest er aus dem Cache oder die richtige Datei, was ist, wenn mehrere schreiben, verwalte ich das dann im Cache entsprechend richtig und mal noch gar nicht dran gedacht ist, was ist, wenn ich ein Multicore-System habe und so, dann wird schon wieder alles ein bisschen doof. Kann man aber irgendwie hinbekommen, das war jetzt gar nicht mein Punkt, ja, da ist noch eine Hand oben. Genau, also was ist, wenn dazwischendurch was schief geht? Also reicht da schon ein kurzer Stromausfall, es braucht keinen Blackout, einfach nur kurz mal ist der Strom weg, dann ist der Speicher gelöscht, also der Arbeitsspeicher ist gelöscht und der Benutzer, die Benutzerin hatte ja gedacht, ich habe das in der Datei geschrieben, also genauso, wenn sie an ihrem Word-Dokument oder sowas rumtipsen und da dann, also bei mir wäre das was, Steuerung S oder so, kurz mal speichern. Und dann kommt da auch auf dem Icon nur so, ja, gespeichert und in Wirklichkeit liegt das aber nur im Cache und irgendwie eine Minute später, je nachdem, was da die Zeitskalen sind, ist der Strom weg und dann wurde das dummerweise noch gar nicht geschrieben. Ne? Also das wäre ein bisschen die Gefahr eines Datenverlusts und es ist jetzt eben die Frage, also wie viel Zeit vergeht da, bis das dann wirklich geschrieben wird. Und das wäre eben auch eine Frage, wie groß diese Stücke sind, die Sie da cachen wollen und dann gleichzeitig schreiben. Und je größer die Stücke sind, die Sie schreiben, also sagen wir mehrere Kilobyte oder ein Megabyte, wenn Sie das auf einmal schreiben können, haben Sie einen Speedup, ne, also das geht schnell. Aber je größer Sie diesen Cache machen, umso mehr Zeit verstreicht natürlich zwischen das erste Mal, als ich was in den Cache reingeschrieben habe, bis der dann voll ist und ich tatsächlich das auf die Platte schreibe. Also da wäre ein klarer Trade-off zwischen Performance und Gefahr eines Datenverlusts. Das heißt, was de facto normalerweise gemacht wird, Caching fürs Lesen, beim Schreiben eher nicht so. Und das schauen wir uns dann nachher noch an, was man da eben als Alternative machen könnte. Genau, dann habe ich da, glaube ich, alles, was ich hier auf meiner kleinen Notiz stehen hatte. Und dann behalten Sie das mal noch kurz im Kopf. Ne? Das hat was vorbereiten sollen. Nachher kommen wir da wieder dazu. Dazu hatte ich Ihnen jetzt schon ein bisschen was erzählt. Wir hatten jetzt diese vier Varianten, wie kann man die Blöcke verwalten, durch. Und dann haben wir uns jetzt nochmal angeschaut, Moment, Verzeichnis. Wie funktioniert das eigentlich? Wie kann ich das implementieren? Das wäre eben eine Abbildung, zu Englisch Map, die den Pfadnamen auf einen Verzeichniseintrag abbildet und dann kann man sich eben überlegen, ob dann diese Attribute zu der jeweiligen Datei direkt dort im Verzeichnis, in diesem Verzeichniseintrag komplett drinstehen oder ob das wiederum nur so ein Verweis ist, das wäre dann diese iNode-Methode, das heißt der Verzeichniseintrag ist fast nur so ein Zeiger, der zeigt eben dann direkt auf diesen ersten iNode und dann haben wir den Vorteil, dass der Speicher nicht zusammenhängt, also die Verzeichnistabelle wäre ja irgendwie ein Ding im Speicher. Oder zeichnen wir das doch einfach gleich mal kurz auf. Ich mache uns ein Licht. Licht ist da, schön. Das wäre eine große Tabelle, ne? Und dann gibt es da halt einen ominösen ersten Eintrag. Das wäre dann halt irgendeine Datei. Ist das jetzt groß genug? Nee, nicht wirklich. Ne? Oder? Doch, sie haben ja noch gute Augen. Ich mache es mal einen Ticken größer. Dann wäre hier oben eben eine Datei Nummer 1. Und dann kommen hinterher hier die Attribute dazu. Und dann wäre hier zum Beispiel, das ist eben dieses dynamische, so ein Dateiname. Und wenn wir den jetzt irgendwie beliebig lang machen müssen, dann wäre das halt so ein in irgendeiner Weise terminierter String. Wenn das jetzt aber feste Einträge sind, dann wäre hier jetzt irgendwie noch Platz verschenkt und da kommt dann die Datei Nummer 2. Entsprechend weiter. Ne? Also das wäre die Idee, ein festes Verzeichnis. In dem Verzeichnis steht auch alles drin, auch die ganzen Attribute inklusive dem Dateinamen. Und dann müssen Sie sich hier eben, das war die Diskussion letztes Mal, Und dann gibt es irgendwie eine maximale Dateinamenlänge, die da eben reinpasst. Machen Sie die groß, freut sich die Benutzerin, aber Sie verschenken hier dann viel Speicher. Machen Sie es klein, gibt es Ärger, aber dafür haben Sie halt ein bisschen Speicher gespart. Eine Alternative wäre, wir machen das, also das wäre halt so klassisch Verzeichnisstruktur. Eine Variante wäre, wir machen das mit einem Heap. Heap hatten wir auch schon mal, aber in ganz anderem Zusammenhang. Und dann könnte man eben sagen, wir haben hier auch wieder unseren ersten Eintrag zur Datei 1. Und dann kommen hier eventuell schon ein paar Attribute, die eine fixe Größe haben, also vielleicht schon ein paar. Und dann wäre aber hier eben ein Zeiger, der dann irgendwo an den hinteren Teil in diesem Speicher zeigt. Und da steht dann eben zum Beispiel der Dateiname. Ich versuche ja eigentlich schon schön zu schreiben, aber heute klappt das nicht so. Das wäre der Dateiname und der könnte dann vielleicht sogar dynamisch sein. Also Sie haben hier vorne einen statischen Teil und hier hinten, das hier wäre dann so ein Heap-Teil, also ein Speicher, der auch letztlich auf der Platte landet, aber wo Sie quasi dynamisch den Speicher vergeben. Ne? Und entsprechend haben Sie hier dann irgendeine Datei 2, die dann auch wiederum irgendwo hier runter zeigen kann. Ne? Und da haben Sie dann hier immer noch irgendwie so ein Terminierungszeichen, aber in dem Heap können Sie das dann alles direkt hintereinander reinpacken. Hätten Sie dann immer noch ein bisschen mit Fragmentierung zu arbeiten oder zu schaffen, ganz normal. Aber es ist so ein bisschen entzerrt. Ne? Also Sie haben hier oben einen fixen Teil, unten einen dynamisch zuweisbaren Speicher. Das war so die Lösung eigentlich, die ich Ihnen letztes Mal noch so ein bisschen vorenthalten habe, wie das jetzt eigentlich klappt mit diesem blöden Dateinamen. Wobei wir, ich glaube, nachher haben wir es noch irgendwo stehen, selbst die modernen Dateisysteme haben dann meistens doch eine begrenzte Länge beim Dateinamen und ich glaube 255 Byte, also das wären normalerweise 255 Zeichen, ist gar nicht so unüblich, können Sie mal ausprobieren, wenn Sie ein kleines bisschen zu viel Zeit haben. Dann haben wir das Slide eigentlich fast durch. Also das hier waren die Ideen, also wo speichern wir die Dateinamen? Entweder fest im Attributeblock, das ist hier das linke, oder am Ende und dann eben über Verzeigerung. Dann hier nochmal zwei Hinweise. Eines ist Caching, brauchen wir jetzt glaube ich nicht mehr drüber sprechen, aber hier ist jetzt spezifisch Caching für diese Verzeichniseinträge gemeint, die kann ich natürlich auch cachen. Hashing nochmal kurz, haben wir glaube ich schon mindestens einmal drüber gesprochen. Also Hashing zum Beispiel von Dateinamen, also Verzeichniseinträge, wo wir Dateinamen versuchen zu mappen auf den entsprechenden iNode oder sowas. Da könnten wir ja Hashing versuchen zu verwenden. Was war Hashing nochmal kurz? Ich weiß nicht, ob das noch im Kopf ist. Genau, das wäre ganz praktisch. Genau, also wir brauchen wieder irgendeine Abbildung, die kriegt als Parameter den Dateinamen, dass es ein String ist, ist kein Problem. Da wären Sie, also Sie können jetzt irgendeine Library benutzen, die Ihnen Hashing gibt, oder Sie können selber irgendeine Hash-Funktion erfinden, was jetzt normalerweise nicht so die gute Idee ist, weil die sind gar nicht so einfach zu finden. Dann könnte man sich irgendwas Schlaues ausdenken. Ich würde jetzt mal anfangen und sagen, erster Buchstabe mal eine Primzahl plus fünfter Buchstabe mal eine Primzahl und so weiter. Und dann kommt da irgendein Index raus, modulo meiner Array-Länge von meiner Hash-Table. Und dann hoffentlich bildet der dann das auf verschiedene Indizes ab, wenn ich dann dem 100 verschiedene Dateinamen gebe, ne? Weil ich möchte keine Kollisionen haben, wenn der öfters mal auf den gleichen Index abbildet, ist dann schlecht. Also diese Hash-Funktion, die einfach alles auf Index 1 abbildet, ist gar nicht so praktisch, aber wäre schnell implementiert. Also das war das Hashing, kann man natürlich versuchen, um das ein bisschen zu beschleunigen, macht das Ganze wieder komplexer, ne? Aber wir haben dann einen schnelleren Dateizugriff. Ne? Und das ist immer natürlich die Abwägung zwischen wie komplex wollen wir es machen und wie schnell läuft das dann am Ende. Jetzt haben Sie eigentlich alle Informationen, die Sie brauchen, um selber ein Dateisystem zu implementieren. Ganz so groß sind ja unsere Übungsaufgaben nicht, also das wird jetzt nicht als nächstes dann draufstehen. Aber eigentlich haben wir jetzt erstmal ein Paket geschnürt, da steht, also glauben, ob Sie es glauben oder nicht, eigentlich hätten Sie jetzt alle Informationen, die Sie bräuchten, um loszulegen. Wir reden trotzdem noch mal ein bisschen drüber, weil jetzt schauen wir uns mal eben noch weiterführende Ideen an, wie man es vielleicht noch besser machen kann. Und wann mache ich Ihnen denn dieses andere schöne Tafelbild? Das haben wir jetzt den richtigen Moment verpasst, das machen wir dann halt nachher. 4 ist auch noch nicht, okay. Dann machen wir noch ein bisschen weiter. Und das ist jetzt, sind Sie noch wach? Das ist ein kleines bisschen kompliziert jetzt, aber das kriegen wir hin. Das ist eine verblüffende Idee. Also jetzt haben wir gesagt, das Klassische haben wir abgehandelt. Jetzt kommen die bisschen krasseren Ideen. Das ist eine Publikation von 1991, also da waren Sie wahrscheinlich noch nicht geboren. Gut, immerhin, Deutschland war schon mal wieder vereinigt, das ist ja ganz gut. Keine Sowjetsoldaten mehr auf deutschem Boden. Aber das war tatsächlich schon, da waren Dateisysteme, so waren schon etabliert und jetzt kommen also dann eher so die verrückteren Ideen. Und jetzt kann ich also schon anfangen, diesen Bogen zu spannen zu dieser Caching-Frage. Weil was wären jetzt da die Probleme eigentlich gewesen? Read-Caching, also das Cachen bei Lesen, wäre also ein Ding. Ne? Also wir können irgendwie große, so 1 Megabyte große Blöcke reinlesen, legen die irgendwo ab. Dann haben wir tatsächlich sehr wenige so einzelne Lesezugriffe. Das heißt, durchs Lesen wird unsere Festplatte eigentlich gar nicht viel beansprucht. Ne? Das Problem ist, dass von unserer Art her, wie wir typischerweise unsere Dateisysteme organisieren, könnte auch irgendwie so eine Art Naturgesetz sein, weiß ich nicht, haben wir halt typischerweise viele kleine Schreibzugriffe. Und man könnte sich das jetzt so ein bisschen überlegen, das machen wir, glaube ich, nachher noch. Also wenn Sie eine neue Datei anlegen, dann müssen Sie also erstmal in das Verzeichnis was reinschreiben. Wenn Sie dann noch so ein iNode haben, dann müssen Sie noch irgendwo einen Block schreiben, wo dieser iNode drin steht. Dann müssen Sie die eigentlichen Inhalte der Datei schreiben. Jetzt ist noch die Frage, wie groß ist so eine durchschnittliche Datei? Ist die sehr groß oder eher sehr klein? So die Psychologie dazu ist, dass Sie wahrscheinlich eher das überschätzen. Ne? Sie glauben, also die Dateien, die Sie präsent haben in Ihrem Kopf, wo Sie wissen, die liegen auf meiner Platte, das sind eher die großen. Und das durchschnittliche File, die durchschnittliche Datei ist vielleicht gar nicht so groß. Ne? Also dann schreiben wir also einen Verzeichniseintrag, einen iNode, dann ein paar, vielleicht nur wenige Blöcke. Und dann haben wir davon schon, es sind ja mindestens schon 3 Schreibzugriffe an verschiedenen Stellen auf der Platte und das ist relativ teuer. Also, dann hatten wir uns gerade schon überlegt, Writing, also das Schreiben könnten wir cachen, aber dann, richtiger Hinweis, könnte es halt zu Konsistenzproblemen führen, an sich schon, wenn wir beim Laufenbetrieb nicht aufpassen oder insbesondere nach dem Crash. Also was ist, wenn das Betriebssystem crasht oder Strom wegbleibt, sowas. Dann haben wir Datenverlust und das ist tatsächlich meistens was Ätzendes. Wir sprechen nachher noch ein bisschen über Backups. Weiß nicht, dann können Sie Ihre Geschichten teilen mit, was Sie da schon alles Schlimmes erlebt haben. Aber meistens fühlt man sich ein bisschen doof dabei, deswegen weiß ich nicht, ob Sie da bereit sind, das zu erzählen. Ich hatte das natürlich noch nie, ich habe noch nie Daten verloren. Wie heißt eigentlich das Ganze? Da oben steht Log Structured File System, also zu Deutsch wird es ein log-basiertes Dateisystem. Was ist ein Log? Ein Log ist jetzt nicht ein Holzstamm oder sowas, sondern hier ist gemeint ein Protokoll. Also wir führen eine ganz neue Art von Dateisystem ein und nennen das ein quasi protokollbasiertes Dateisystem. Was ist die Idee? Die Idee ist, wir möchten irgendwie diese Schreibzugriffe reduzieren, also dass wir eher auf einmal viel schreiben, obwohl ja eigentlich die Organisation so ist, dass wir so ganz viele kleine Sachen immer da rumschreiben müssen. Und die Idee ist nun, dass wir so eine Art chronologische Abfolge, deswegen Protokoll, eine chronologische Abfolge von Aktionen auf die Platte draufschreiben. Also wir schreiben, das ist eher so ein bisschen Meta, ne? Also wir schreiben eher, was wir auf der Platte verändern wollen, als es überhaupt explizit zu verändern, ne? Also vergessen Sie so ein bisschen diese Verzeichnisidee und Dateien. Sie schreiben nur noch, also Sie starten von irgendeinem, gedanklich vielleicht einfacher, Sie starten von irgendeinem existierenden Dateisystem und alle weiteren Schreibzugriffe sind nur noch, was ich daran jetzt geändert haben möchte. Ne? Also statt wirklich die Datei zu suchen und dann diesen Eintrag, Verzeichniseintrag zu verändern oder in die Datei reinzugehen und da den Block 54 zu verändern, schreiben Sie einfach hinten auf die Platte drauf, ja, hier Datei XY, da steht ab sofort in Block 45 was anderes drin. Und das schreiben Sie auf die Platte drauf. Also wie gesagt, so ein kleines bisschen verrückt. Also es ist nur ein Protokoll dessen, was Sie eigentlich quasi gemacht haben wollten. Und die Idee ist natürlich, dass Sie das daraus wieder rekonstruieren können, wenn Sie das denn wollen. Also Sie können dann nachher diese Protokolleinträge durchgehen und sagen, okay, vorne war die Datei eigentlich das, aber dann habe ich das und das und das und das gemacht. Das heißt, jetzt sieht die Datei eigentlich so aus. Also Sie könnten das dann alles wieder rekonstruieren. Also, dann wäre die Idee, diese Schreiboperation tatsächlich eben erstmal zu cachen, mit dieser gewissen Gefahr, dass das dann vielleicht schon auch mal noch was verloren geht. Wie gesagt, es ist ein Trade-off. Wenn wir sagen, wir möchten erstmal ein MB sammeln von solchen Daten, dann vergeht halt vielleicht ein bisschen Zeit. Also wir puffern das im Arbeitsspeicher und versuchen dann größere Blöcke auf einmal zu schreiben. Und zwar, wie muss man sich das jetzt denken? Also diese Schreiboperationen sind einzelne Segmente, die auf die Platte geschrieben werden. Die sind anhängend, also wir haben schon eine Kette von solchen Segmenten und jedes neue Segment, wo dann eben drinsteht, ne, was geschrieben sein soll, das hängt man dann hinten dran. Dann kriegen wir noch so eine iNode-Map, die ist gecached, also die ist einerseits auf der Platte, andererseits liegt die auch noch gespiegelt, gecached in dem Arbeitsspeicher. Und das ist jetzt ein Index, da steht drin, zu jedem iNode, also einen Index von einem iNode und wo ich dann den iNode finde. Ne, weil die liegen ja sowieso alle verstreut und jetzt noch umso mehr, weil die muss ich in diesen einzelnen Segmenten dann nachher suchen. Also schreiben wir das mal kurz ein Bild dazu. Also wir hätten hier eben so eine Kette von solchen Segmenten. Also vergessen Sie erstmal so Dateien, Verzeichnisse. Sie schreiben eigentlich immer nur solche Segmente. Und da steht eben drin, ne, ich habe jetzt den und den Block geändert und so weiter. Und jede neue Schreibaktion erzeugt dann eben hier hinten ein zusätzliches Segment. Und Sie können sich jetzt die gesamte Platte als so einen Ringpuffer denken. Ne? Also ich schreibe da einfach immer nur solche Segmente hintereinander drauf. Irgendwann mal komme ich am Ende der Platte an und dann fange ich wieder vorne an. Dann wäre es vielleicht gut, wenn ich da zwischendurch mal hier diese vorderen Segmente mir anschaue, was da eigentlich drinsteht. Ne? Weil irgendwie, it's a mess. Ne? Also am Ende stehen da ganz viele Sachen. Nur da hatte ich mal vor 5 Monaten hatte ich mal in der Datei was geändert, später nochmal was und dann heute nochmal. Dann wäre es vielleicht gut, wenn ich das irgendwann mal auch versuche, so ein kleines bisschen wieder gerade zu ziehen. Dafür gibt es dann hier diesen Cleaner-Process. Also da läuft im Hintergrund ein Prozess, der rödelt dann immer mal wieder so ein bisschen auf der Platte rum und der versucht, das Log zu defragmentieren. Also der fängt vorne an, also chronologisch bei den ältesten Einträgen, schaut sich an, was stimmt da eigentlich noch von dem Segment, was ist da eigentlich noch zeitgemäß sozusagen. Also der überprüft diese iNode-Map, dort diese Einträge, sind die noch aktuell, zeigen die überhaupt noch auf einer Datei, die es noch gibt, werden die noch verwendet und dann würde das, was noch aktuell ist, was noch existiert, würde man natürlich behalten, das andere schmeißen wir weg und dann baue ich mir ein neues Segment, das jetzt praktisch die neue geupdatete Version von diesem alten Ding, was da vorne stand, war, das hier lösche ich raus und ich hänge einfach dieses neue Segment als neues Segment hinten wieder dran. Ja? Also das heißt, Sie haben hier immer nur so ein Protokoll von Veränderungen und Sie versuchen es einigermaßen irgendwie sortiert zu halten, indem Sie immer wieder dann vorne reinschauen, was wurde da mal irgendwann mal gemacht, kann ich das inzwischen vergessen oder ist es noch relevant? Ne? Also von daher, wie gesagt, eine radikal andere Idee, wie man das machen kann. Und wie gesagt, da 1991 publiziert, die haben wohl auch gezeigt, dass das um eine Größenordnung schneller ist als zumindest das 1991er Unix-Dateisystem. Größenordnung heißt nur, also mindestens ein Faktor von 10, weil sie eben diese Mini-Schreibzugriffe wegrationalisiert bekommen. Ist dummerweise nie produktiv geworden, also es wurde nie ganz, wurde nie umgesetzt in einem, egal wo, Unix, Linux, Windows, Apple System, weil es wahrscheinlich zu radikal anders war. Ne? Also wäre super performant gewesen, aber halt super nicht intuitiv und da hat sich halt keiner von diesen Entwicklerteams getraut, wir bauen alles um und schmeißen die alten Dateisysteme weg und machen das mal ganz neu. Also eventuell zu radikal und ein bisschen was, also warum sprechen wir drüber? Ein bisschen was von dieser Idee ist dann aber trotzdem hängen geblieben. Also jetzt können Sie sich schon fast denken, was jetzt kommt. Also wenn das jetzt so krass ist, aber da hat es Ideen, die man vielleicht versuchen könnte umzusetzen. Also wie kann ich ein bisschen das Speichern entzerren oder vielleicht auch einfach ein bisschen robuster machen, dann kann ich das vielleicht so als Hybridansatz fahren. Also ich kann vielleicht das, was wir bisher hatten, verbinden mit so teilweise so einem Logging. Und das wäre jetzt dann eben die Idee der Journaling File Systems. Also ein Journal, gut, das sind einerseits wissenschaftliche Publikationen, wissenschaftliche Magazine wären Journals, oder ein Journal ist auch ihr Tagebuch unter ihrem Kissen. Ne? Das heißt, wir versuchen so ein bisschen mitzuschreiben, ne? Hallo, hier, ich bin das Dateisystem, liebes Tagebuch, heute habe ich die und die Datei geschrieben. Das wäre die Idee, also doch wieder einen Log, aber halt auf kleiner Flamme, von Aktionen. Und zwar jetzt nicht mit der Idee, wir machen alles schneller, das haben wir jetzt quasi schon wieder aufgegeben, weil das scheinbar zu krass ist, aber wir versuchen die Robustheit gegen Fehler zu bekommen, weil selbst wenn wir so ein normales Dateisystem haben, könnte ja trotzdem mal, während wir was schreiben, irgendwas schief gehen, Strom ist weg, was auch immer, und dann ist ja vielleicht auch das Dateisystem beschädigt oder Sie haben auf jeden Fall irgendeine Form von Datenverlust. Also wie kann ich das entzerren? Praktisch erstmal irgendwo hinschreiben, was ich eigentlich vorhatte, ne? Und dann mache ich diesen gefährlichen Eingriff ins laufende System, schreib. Wenn da dann zwischendurch irgendwas schief geht, kann ich nachher wieder in diesen Log-Eintrag, in diesen Journal-Eintrag reingehen und sagen, oh, gab es eigentlich noch eine Aktion, bevor der Strom weg war, die ich noch nicht fertiggestellt habe? Und dann kann ich versuchen, das zu rekonstruieren und mein Dateisystem zu reparieren. Also insofern ist es ein Protokoll, um im Falle eines Fehlers später wieder darauf zurückzukommen und zu überprüfen, gibt es noch irgendwas, was ich wieder gut machen kann? Kann ich noch irgendwas korrigieren? Also als Beispiel, jetzt brauche ich mein Tafelbild. Dann muss ich mal kurz noch mal eine Schleife ziehen, was wir vorher verpasst haben. Ich trage Ihnen mal noch mal das iNode-Konzept auf, wie das eigentlich im Speicher liegt, beziehungsweise auf der Platte und wie das strukturiert ist. Wir machen uns erstmal einen VZ-Eintrag, da würden wir ja immer starten. Ne? Also wir haben eine größere Tabelle mit einem Verzeichnis. Und ein einzelner Verzeichniseintrag wäre jetzt eben mindestens der Dateiname und dann halt vielleicht der Zeiger. Oh no, was ist das? Das ist ja Sabotage hier. Auf irgendeinen iNode. Also jeder Eintrag hat ja mindestens einen iNode. Und da stehen dann eben erstmal oben die Dateiattribute. Und dann eben, so wie wir gesehen hatten, die verschiedenen Zeiger auf Block 0, Block 1 und so weiter. Das heißt, hier irgendwo liegen dann die eigentlichen Inhalte dieser Datei mit irgendeinem Dateiinhalt. Ne? Okay. Und das wäre so grob die Struktur, die Sie im Kopf halten müssen, wenn wir von so einem modernen Dateisystem mit iNodes sprechen. Und wie gesagt, gibt es dann hier unten wieder die Idee, was ist, wenn mein iNode zu klein ist. Dann gibt es hier praktisch den nächsten iNode oder halt einen nächster Block mit weiteren Adressen, weiteren Blockadressen. Gut, und der könnte dann wieder auf einen weiteren iNode verweisen und so weiter. Okay, warum schauen wir uns das jetzt nochmal an? Eins, damit Sie nochmal die iNodes ein bisschen besser durchschauen. Zwei, weil ich das jetzt eigentlich hier haben wollte, für dieses Beispiel. File deletion requires three steps. Wir möchten eine Datei löschen. Das heißt, wir fangen an und schmeißen den Eintrag aus dem Verzeichnis. Machen wir das. Dann fliegt also irgendwie dieses Ding hier raus. Ne? Und die große Preisfrage ist jetzt natürlich, what could possibly go wrong? Also was ist jetzt, wenn uns da nun der Strom wegbleibt? Ne? Das ist ja das, wogegen wir robust werden wollen. Sie haben auf dem Terminal halt das eingetippt, remove irgendeine Datei. Und dann legt das Betriebssystem los, das Dateibetriebssystem legt los, fängt an zu löschen. Erst, sagen wir mal, wir können uns noch ein bisschen aussuchen, in welcher Reihenfolge wir das vielleicht machen wollen, aber sagen wir mal, wir haben als erstes einfach gleich mal den Verzeichniseintrag gelöscht. Also vielleicht haben wir uns den Zeiger mal noch gemerkt, ne? Also, um weiterzumachen, wäre das nicht doof. Und jetzt passiert irgendwas Dummes, ne? Der Strom bleibt weg oder irgendwie halt ihr Betriebssystem crasht. Vielleicht, ja, war das halt kein besonders gutes Betriebssystem. Und was ist jetzt passiert? Also angenommen, wir haben eben nicht dieses Journaling. Das heißt, das nächste Mal, wenn Sie den Rechner hochfahren, haben Sie keine Ahnung, was Sie zuletzt gemacht haben. Also ein bisschen wie Sie, wenn Sie hier reinkommen, donnerstags, was auch immer letzte Woche Freitag war. Das müssen Sie aushalten können. Ne? Ich weiß, Sie sind gute Studierende. Das heißt, Sie haben natürlich am Samstag nochmal alles wiederholt und am Donnerstag früh haben Sie auch nochmal alles angeguckt. Dann wissen Sie natürlich Bescheid. Das Betriebssystem jetzt hier nicht. Was ist jetzt schiefgelaufen? Ist das teuer? Es bleibt ja nicht ständig der Strom weg, auch wenn uns manche das glauben machen wollen. Ist das jetzt schlimm, dass wir hier auf dem halben Weg, also eigentlich hätten hier noch zwei Schritte kommen müssen. Release of files iNode, der iNode ist aber noch auf der Platte. Release of occupied blocks, die Blöcke sind noch belegt. Haben wir nie freigegeben. Wie doof ist das? Genau, also der Speicher wäre jetzt erstmal verloren, ne, weil wir können den nie wieder freigeben, weil der normale Weg wäre eben genau das, was wir versucht hatten, ne, von vorne nach hinten durchzugehen, den Zeigern zu folgen und dann eben entsprechende Einträge zu machen. Also ne, so eine Liste mit freien Blöcken taucht jetzt hier nicht auf, ne, aber müssen Sie sich überlegen, das gibt es natürlich noch irgendwo werden die verwaltet und da steht nichts drin. Jetzt können wir noch versuchen, können wir irgendwie einen Prozess machen, der einfach mal die ganze Platte durchliest und guckt, ob irgendwelche Blöcke rumfahren, die nirgendwo verzeichnet sind. Also das wäre erstmal doof. Was wäre, wenn wir jetzt eins später kaputt gegangen wären? Also wir hätten das hier noch geschafft, hätten noch den iNode gelöscht. Was wäre dann? Naja gut, dann wäre zwar der iNode frei, aber immer noch der gesamte, alle Blöcke zu der Datei wären immer noch als belegt verzeichnet. Was man sich vielleicht überlegen könnte, ist, wir hätten es vielleicht umgekehrt machen können. Also wir gehen vom Verzeichniseintrag in den iNode, geben dann erstmal die ganzen Blöcke frei. Ich kann das jetzt leider nicht mehr notieren, also denken Sie sich die roten Zeichen da weg. und wir hätten also hinten angefangen. Wir geben erstmal die Blöcke frei. So, aber jetzt bleibt der Strom weg. Jetzt crashen wir. Wir haben alle Blöcke da hinten freigegeben, Verzeichniseintrag und iNode sind aber noch da. Was passiert dann? Ja. Genau, also dann diese Zeiger hier, die wären ja noch da. Der würde vielleicht dann noch auf diesem Block zeigen. Der Block ist aber vielleicht schon in der Verwaltung an einer anderen Stelle eingetragen, als der ist frei. Das heißt, eine Zeit lang geht es vielleicht noch gut, weil sich da erstmal nichts tut. Irgendwann mal schreiben sie eine neue Datei, die benutzt dann genau diesen Block durch Zufall. Und dann greifen sie irgendwann mal über, also das ist Datei B, die jetzt diesen Block belegt. Vorher, was wir gelöscht hatten oder versucht hatten zu löschen, war Datei A. Jetzt greifen sie auf Datei A zu, weil Verzeichniseintrag ist noch da, Einode-Eintrag ist noch da, Zeiger auf diesem Block ist noch da. Und jetzt greifen sie plötzlich auf völlig andere Daten zu. Was insbesondere dann peinlich wäre, wenn es vielleicht ein Multi-User-System ist und da jetzt irgendwelche Daten drinstehen, die diesen User gar nichts angehen. Also das wäre auch ganz dreckig. Und da gibt es jetzt eben erstmal nicht so einen klaren Weg raus, jedenfalls nicht ad hoc. Deswegen sprechen wir hier über dieses Journaling. Das heißt, die Lösung wäre, wir diese drei notwendigen Schritte, also alles hier fürs Beispiel einer Löschung, gibt natürlich noch andere Dateioperationen, wir würden die erstmal in so einen Log-Eintrag reinschreiben. Also unser Journal hat so Einträge, da können wir reinschreiben, ich lösche jetzt gleich diese Datei, das gehört dieser iNode, diese Blöcke gehören da dazu. Den schreiben wir auf die Platte, dann überprüfen wir, ob wir den korrekt geschrieben haben. Wenn das korrekt gelaufen ist, dann machen wir tatsächlich diese Löschung. Wenn diese Löschung korrekt abgelaufen ist, dann können wir wieder diesen Log-Eintrag von der Platte schmeißen. Ansonsten, wenn wir den später irgendwann mal wieder finden, diesen Log-Eintrag, dann ist ja irgendwie klar, da muss irgendwo mal zwischendurch was schiefgelaufen sein. Dann würden wir das, was da drin steht, was wir tun wollten, nochmal durchführen. Ja? Und jetzt gibt es hier diese wunderbare, hochtrabende mathematische Notation. Das heißt, diese Operation, die wir da durchführen, also gemeint sind letztlich diese drei Schritte, beziehungsweise was halt jeweils in so einem Log-Eintrag dann drinsteht und gegebenenfalls dann wiederholt wird und nochmal ausgeführt wird, um es vollständig durchführen zu können, die sollen idempotent sein. Und wenn Sie in Ihrem Mathekurs, weiß nicht, wo Sie das vielleicht gehabt haben könnten, aufgepasst haben, dann erkennen Sie das wieder. Also ich kann natürlich so eine Funktion zweimal anwenden, also f angewendet auf x, was da rauskommt, nochmal in die Funktion reinstecken. Und dann wäre hier, also denken Sie sich hier vielleicht noch so ein Ausrufezeichen, also das wäre gefordert, dass die doppelte Ausführung der Funktion das gleiche ist wie die Funktion. Setzen Sie mal Ihre Lieblingsfunktion ein, meistens klappt das nicht. Das ist jetzt ja hier auch keine mathematische Operation, was wir da durchführen, sondern irgendwelche Aktionen auf dem Dateisystem. Aber trotzdem gilt das so mehr oder weniger intuitiv, diese Idee dieses Idempotenten. Und dann müssten wir jetzt, da sprechen wir jetzt nicht mehr über alle Details, aber man müsste jetzt das so aufbauen, dass zum Beispiel die Löschung einer Datei idempotent wird. Das heißt, Sie können jeden einzelnen Schritt dieser Löschung wiederholt ausführen, ohne dass dabei was kaputt geht. Das ist eigentlich die Aussage von diesem etwas hochtrabenden Satz. Zum Beispiel, wenn Sie eine Datei suchen, das wäre idempotent, weil das können Sie dreimal machen und dann ist die Datei immer noch da, da geht nichts schief. Wenn es jetzt darum geht, diese freigegebenen Blöcke einer Liste hinzuzufügen, die alle freien Blöcke enthält, und Sie machen das mehrfach, das wäre ungeschickt, weil dann steht dieser freie Block zweimal drin, ohne dass Sie es wissen, und dann wird der einmal vergeben, dieser eine Eintrag wird gelöscht und dann weiter hinten in der Liste steht aber nochmal ein Eintrag, dass der immer noch frei sei. Das wird giftig, weil dann überschreiben Sie irgendwelche Daten, die Sie eigentlich nicht überschreiben wollten. Das heißt, da müsste man sich jetzt als clevere Dateisystemingenieurin irgendwas überlegen, wie man das idempotent kriegt. Ich habe hier eine Lösung stehen. Die Idee wäre, ich mache das ineffizientere, ich durchsuche alle freien Blöcke und fügt dann erst die hinzu, die da noch nicht mit drin standen. Also einfach zur Sicherheit nochmal alles angeguckt. Habe ich das vielleicht letztes Mal nicht doch schon geschafft, das einzutragen? Und wenn nicht, dann trage ich es jetzt ein. Also das heißt, es macht dann in dem Moment Ihr System langsamer, macht aber die Aktion idempotent. Das heißt, Sie können die wiederholen und machen dann also Ihr Dateisystem auch nach einem Crash, wenn Sie es reparieren, dann immer noch nicht kaputt. Also keine Verschlimmbesserung. Okay, das ist das Journaling und das ist tatsächlich State of the Art. Das heißt, zum Beispiel Ihr NTFS, das Sie vielleicht am Laufen haben, oder Ihr EXT4 auf dem Linux, oder Ihr APFS, wurde ich informiert, heißt das. Das ist das Apple File System. Die haben das, die machen Journaling. Ja? Zu Ihren Gunsten. Also können Sie sich wieder mal bedanken bei der Informatik. Es könnte auch irgendein Fehler beim Schreibvorgang auftreten. Ihr Dateisystem versucht dann, das wieder zu reparieren. Da noch Fragen dazu? Also nur das hier mit diesem Log-Structured File System, das war so ein bisschen die verrückte Idee. Nochmal vielleicht überlegen in der Nachbearbeitung, ob Sie das einigermaßen verstanden haben. Wird nicht umgesetzt heutzutage, diese bisschen quasi davon inspirierte, abgeschwächte Idee des Journaling, um das System robuster zu machen, um Ihr Dateisystem robuster gegen Fehler zu machen, das ist tatsächlich in Anwendung. Okay, dann ist es jetzt schon 9:09. Ich erinnere mich aber noch, dass wir dann eine Vereinbarung hatten. Ich zeige Ihnen mal das hier. Dann könnten Sie an der Vorlesungsevaluation teilnehmen. Teilnahme ist freiwillig, also wenn Sie nicht wollen, dass ich jetzt sehe, dass Sie gerade nichts machen, müssen Sie ganz angestrengt auf Ihr Handy gucken. Und schauen Sie noch mal kurz, ob das der richtige Link ist. Da müsste jetzt irgendwie Betriebssysteme stehen, genau. Und also vielleicht hätte ich es noch sagen sollen, die Freitext-Kommentare, das sind natürlich die spannenden, ne? Mist, jetzt haben Sie schon auf Submit gedrückt. Weil wenn Sie da reinschreiben, das ist scheiße, das ist scheiße, das ist scheiße, dann sage ich, okay, da muss ich mich verbessern. Aber wenn Sie mir keinen Gradienten geben, ist natürlich schwierig. Ne? Wenn Sie noch dazu schreiben, was schlecht ist, wär das ganz gut. Ist auch viel spannender zum Lesen. Und in meiner anderen Vorlesung habe ich dann, Sie können zwei Sachen gleichzeitig, ne? Ich erzähle mal ein bisschen. In meiner anderen Vorlesung habe ich dann großkotzig angekündigt, dass ich eventuell dann das auch hier die Ergebnisse präsentieren, mit Ihnen durchgehe. Dann wurde ich darauf hingewiesen, nein, das müssen Sie machen. Was ist das hier für eine Uni? Ich muss mit Ihnen über unsere Lehrevaluation sprechen, aber ich mache das ja gern. Aber ist das so? Machen Sie das immer? Nö. Oder ist auch vielleicht gar nicht so spannend. Ne? Und meistens ist aber eigentlich irgendwas Lustiges dabei. Und, also es gibt wahrscheinlich Verbesserungspotenzial. Also ich mache das hier zum ersten Mal und vielleicht kann ich die nächsten 25 Jahre noch besser werden. Alles kommt nur noch so Lightweight-Zeug hier hinten raus, aber eigentlich alles ganz pfiffig. Außer dem ersten vielleicht. Hier andere Aspekte. Sie wissen ja, wenn Sie das Buch aufmachen oder Ihr PDF aufmachen, stehen da noch immer ganz viele andere Sachen da drin, die wir gar nicht immer alle behandeln. Das hier ist das Konzept eines Virtual File Systems. Was ist da die Idee? Auf einem modernen Computer würden Sie ja wahrscheinlich nicht nur ein Dateisystem haben, sondern mehrere, hatten wir ja schon gesagt, ne, also die CD-ROM, vergessen wir, aber vielleicht ne, irgendwie ein USB-Stick gemountet und was weiß ich. Und um die dann besser verwalten zu können, also das ist so ein Software-Engineering-Ansatz, hat dann zumindest, ich glaube, das kommt aus der Unix-Welt, hat man gesagt, naja gut, dann packen wir da nochmal so eine Abstraktionsschicht drüber, also so klassische Betriebssystemdomäne eigentlich, also eine weitere Abstraktion, wir haben ein virtuelles Dateisystem als zusätzliche Schicht. Das ist dann auch noch POSIX-kompatibel. Und dann hängen da drunter die eigentlichen Dateisysteme, ne, also was dann NTFS, FAT, irgendein Apple-Gedöns sein kann. Und dann haben wir halt eine Schnittstelle von dem Benutzerprogramm auf das VFS und dann vom VFS nochmal zu den einzelnen Dateisystemen. Erhöht erstmal wieder die Komplexität, ne? Wie kann das gut sein? Das Schöne ist halt, dass Sie dann nur ein so ein Software-Interface haben, also damit dann irgendein Benutzerprozess auf ein Dateisystem zugreifen kann, muss es nur wissen, wie kann ich mit dem VFS sprechen und das irgendwelche Spezifika fürs Dateisystem muss der dann gar nicht kennen. Ne? Aber das wäre relativ easy die Idee. Also bringt insofern so ein bisschen Software Engineering Overhead, aber macht es dann für die Implementierung einfacher. Also zwei Schnittstellen, einmal von oben kommt Benutzerprogramm zum Virtual File System und dann nochmal eine Schnittstelle von dem zu den jeweiligen Dateisystemen. Also dient der Integration mehrerer Dateisysteme in einem System. Dann haben wir hier, das finde ich ja immer das Spannende, ich bin ja irgendwie so ein bisschen so ein Datenwühler scheinbar, die Blockgröße. Also wir sprechen von der Größe dieser Blöcke, die da hinten dann irgendwo hängen. Wie groß wollen wir das machen? Also wie feingranular teilen Sie Ihre Festplatte in einzelne Stücke auf. Und das ist dann ein Trade-off, also eine Abwägung zwischen, wie viel Speicher würden wir verschwenden, wenn die Blöcke eher groß sind, zu wie schnell sind die, wahrscheinlich eher Schreibzugriffe, aber Lese- oder Schreibzugriffe auf die jeweiligen Dateien. Und dann haben wir hier so eine Messung, das weiß ich gar nicht mehr, von wem kommt das, das habe ich hier glaube ich nicht stehen, aber das ist aus einer Studie aus dem Jahr 2005. Ich glaube, die Daten, die Sie da sehen, ist eine Statistik typischer Dateigrößen an einer Uni-IT-Infrastruktur. Ich glaube, ich erinnere mich an Schweden oder so. Und dazu müssen wir jetzt hier dieses Diagramm lesen können. Je nachdem, ich weiß gar nicht, welche Edition, wahrscheinlich die neueste, wir für Sie verlinkt haben als PDF, da sieht dann die Benamselung der Achsen schon anders aus. Hier ist das irgendwie genau andersrum, als man denkt, weil Sie müssten jetzt hier ein bisschen raten, ist jetzt die durchgezogene Linie die Utilization of Disk Space oder ist es die gestrichelte? Und es steht eben genau andersrum. Also ist nicht falsch, aber erweckt die falsche Intuition. Die Datenrate in Megabyte pro Sekunde ist nämlich das hier. Und die Ausnutzung des Plattenplatzes, das ist hier diese durchgezogene Linie. Also für die schwarze durchgezogene, ist alles schwarz, für die durchgezogene Linie müssen Sie die rechte Skala bemühen, für die gestrichelte die linke. Und jetzt ist es eben, ne, so schön, da, wo das eine gut ist, ist das andere schlecht. Also für mich als Wissenschaftler ist das schön, für eine Anwenderin ist das doof. Jetzt muss man sich hier eben aussuchen, genau diesen Trade-off, ja, wie groß will ich denn jetzt eigentlich meine Blockgröße machen? Also das haben wir hier auf der horizontalen Achse, ganz kleine Blöcke, 1 Kilobyte, und dann werden die immer größer bis ein bisschen abstrus groß, hängt vom Use Case ab, 1 Megabyte. Und also das ist vielleicht auch nochmal ein Tipp, wenn Sie mal dann irgendwann Ihre Bachelorarbeit schreiben und Sie müssen Daten visualisieren, dann wäre das hier ein gutes Beispiel, wie man es nicht macht. Deswegen ist es doch schön, dass wir das haben. Also da müssen Sie sich so ein bisschen überlegen, ne? Wie kann ich das darstellen, damit es dann auch jemand versteht. Wenn man sich das Diagramm anschaut, ist es eigentlich so, dass der Verlust durch große Blöcke gar nicht so extrem ist, wie man das eigentlich jetzt erstmal vielleicht denken würde. Das heißt, man kann die Blöcke doch einigermaßen groß machen. Was würden Sie jetzt hier rauslesen? Ja, oder machen wir anders. Wann verschwenden wir eigentlich Platz in Bezug auf die Blockgröße? Also Sie schreiben jetzt eine bestimmte Datei, die hat eine gegebene Größe Und jetzt in Abhängigkeit von Ihrer definierten Blockgröße verschwenden Sie jetzt dabei viel oder wenig Platz. Was ist da jetzt der logische Zusammenhang? Also irgendeine bestimmte Dateigröße, die schreibe ich, die braucht ja vielleicht mehrere Blöcke. Inwiefern ist jetzt da die Blockgröße das Entscheidende, wie viel ich verschenke oder nicht verschenke? Genau, exakt. Also erstmal ne, wichtig dran denken, es geht eben um den letzten Block, nur um den letzten Block. Weil sie kommen eben von ihrem iNode oder na, passt nicht ganz, aber so in etwa, ne, dann haben sie eben so eine Kette von Blöcken. Und wenn jetzt, was soll ich ein Zahlenbeispiel machen? Nee, besser nicht. Also der erste Block ist halt vielleicht voll, der zweite Block ist auch voll und der letzte Block ist eben der dann nicht mehr ganz voll ist. Und je nachdem, wie groß der Block ist, verschenken wir dann da hinten viel Platz, der nicht mehr anderweitig verwendet werden kann oder wenig. Und jetzt ist eben die Frage, wie groß sind die Dateien so im Durchschnitt und wie viel verschenken wir dann da? Ich meine, Sie können aus dem Diagramm ein bisschen rauslesen, wie groß die Dateien auf diesem untersuchten System in etwa sind. Also wenn wir hier eine Disk Space Utilization, also eine Festplattenplatznutzung von 100% haben für 1, 2 und 4 Kilobyte und ab 5 Kilobyte Blockgröße bricht das dann ein auf, Sie sehen das besser als ich, irgendwie 55% oder so. Also wie groß ist dann die durchschnittliche Datei auf diesem System? Also vielleicht denken Sie einen Ticken zu kompliziert, also man kann ganz easy sagen, also wenn die Dateien so im Durchschnitt 4 Kilobyte groß sind und das ist auch meine Blockgröße, das müsste irgendwie gut klappen. Also dann hätte ich eine gute Ausnutzung, weil ich habe dann sowieso nur einen Block, also die da hinten gibt es gar nicht und der ist dann auch noch meistens voll. Man könnte natürlich komplizierter denken, wenn man jetzt sagt, also wie ist das? Also es könnte natürlich sein, dass ich irgendwie ganzzahlige Vielfache der Blockgrößen habe und vielleicht habe ich das zufällig auf meinem System. Das ist, glaube ich, ein bisschen zu kompliziert gedacht. Also das heißt, die Dateien sind erstaunlich klein. Also das meinte ich mit dieser Psychologie der Dateigröße. Wenn ich Sie jetzt gefragt hätte, wie groß sind die Dateien durchschnittlich auf Ihrem System, hätten Sie vielleicht, keine Ahnung, was Sie dann sagen, aber ich hätte irgendwas geschätzt mit, was weiß ich, 120 Kilobyte. De facto sind es halt vielleicht eher 4 oder 3 Kilobyte. Also hier die Studie aus 2005 von der Uni-Infrastruktur, das waren 3 Kilobyte im Median, also die Hälfte der Dateien sind größer und die andere Hälfte sind kleiner als 3 Kilobyte. Was würden Sie sagen, wie verändert sich das, wenn man stattdessen einen Webserver anschaut? Sind die Dateien auf einem Webserver im Schnitt größer oder kleiner als das, was Sie so auf Ihrem Rechner liegen haben? Oder in Ihrer Cloud oder wo auch immer? Gut, ja, also nach Murphy's Law raten Sie falsch. Die sind kleiner. Und ich fand es irgendwie logisch, aber ich weiß auch nicht warum. Es könnte sein, dass die durchschnittlich ist. Geht es um die Website? Nee. Also ich fand es irgendwie logisch, dass ein Webserver vielleicht eher kleinere Dateien hat. Das heißt, es hängt vom Use Case ab. Also wenn Sie ein anderes System haben, irgendwie wo so ganz krasse Riesendateien drauf liegen, dann bräuchten Sie eben größere Blockgrößen oder wäre geschickt, die zu haben. 3 Minütchen noch. Manchmal ist der Platz beschränkt, also auf Ihrem System sowieso, auch wenn Sie das alleine nutzen. Irgendwann mal sagt er, Achtung, Ihre Platte ist bald voll. Wenn Sie auf so einem Multi-User-System arbeiten, werden Sie auch wahrscheinlich irgendwie den Platz teilen müssen und dann kriegen Sie eine bestimmte Quota. Also Sie haben nur so und so viel Speicher zur Verfügung. Wo ist das so? Weiß nicht, gibt es hier so Computerpools, nutzen Sie die und wie viel Speicher haben Sie da? Oder vielleicht eher Sie, nutzen Sie den Cloud-Speicher der Uni oder sowas? Ne, auch nicht. Was ist so mit Dropbox oder Google Drive oder so? Dann haben Sie vielleicht schon noch irgendwo eine Quota. Ne? Also, irgendwann ist das vollgelaufen, dann können Sie keine Fotos mehr hochladen oder was auch immer. Also das gibt's. Das wäre halt geschickt, wenn unser Dateisystem das dann auch von Haus aus unterstützt. Das ist hier angedeutet. Also das hier haben wir noch gar nicht so richtig besprochen, aber da haben Sie vielleicht verstanden, dass es das gibt. Haben wir hier auch nicht stehen gehabt. Das ist eine Tabelle mit allen momentan geöffneten Dateien. ne, haben wir ja gesagt, die ist endlich groß, weil es gibt da auch eine Art Quota quasi, wie viele Dateien das System maximal gleichzeitig geöffnet halten darf. Und dann ist eben hier, ne, und da stehen verschiedene Informationen zu jeder Datei, jeder geöffneten Datei, zum Beispiel auch welchem Nutzer das gehört. Und dann haben wir hier einen Quota-Pointer, das wäre dann eben nochmal ein weiterer Eintrag in einer Quota-Tabelle. Und da steht dann eben drin, dieser Benutzer, diese Benutzerin, was hat die eigentlich für einen Limit? Und dann gibt es da eben zwei Limits, die ich dann vielleicht doch erst morgen erkläre. Und dann gibt es da zum Beispiel solche Warnings, weil man versucht, zwei Limits einzuführen. So naiv würde man ja sagen, nö, sie haben halt 10 Gigabyte Platz. Und in dem Moment, wenn sie über die 10 Gigabyte drüber kommen, kommt irgendwie so ein Dialog, sorry, das war zu viel, ciao. Da würden sie aber sagen, das ist unfair. Woher hätte ich das wissen sollen? Also muss man dem Nutzer, der Nutzerin das zugestehen, sie dürfen mal kurz drüber gehen. Dann kommt eine Warnung, so Achtung, eigentlich haben sie jetzt keinen Platz mehr. Schau mal, dass du was löscht. Sie ignorieren das, locken sich aus, kommen wieder, locken sich ein und dann kommt wieder die Warnung, Achtung, Sie haben immer noch zu viel Speicher belegt, tun Sie mal was. Und das wäre dann hier die Idee, das wird mitgezählt, wie oft Sie da gewarnt wurden, so was weiß ich, Strike 1, 2, 3 und irgendwann mal sagt er, nee, jetzt habe ich keinen Bock mehr, sorry, jetzt sperre ich deinen Account und du musst jetzt mit dem Admin sprechen oder so, aber will ja keiner. Okay. Das wäre grob die Idee und das muss natürlich vom System unterstützt sein. Und was Sie sich mal noch bis morgen überlegen können, was ist denn bei einer Datei, die einem gehört und jemand anderes hat aber einen Schreibzugriff und der macht jetzt die Datei größer, wem kreiden wir das dann an? Und wie ist das eigentlich bei Ihnen, wenn Sie irgendwie auf der Dropbox oder wo eine Datei haben, die jemand mit jemand anderem teilen? Zählt es dann bei der anderen Person auch mit in die Quota oder nur bei Ihnen? Wie ist das eigentlich? Das wären hier auch noch Fragen, die wir vielleicht morgen klären können. Dann vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und dass Sie auch schön brav diese Evaluation durchgeführt haben. Ich schaue mir das dann mal an und schaue mich dann immer noch freu. Und ansonsten sehen wir uns so oder so morgen wieder. Bis dahin alles Gute.